guten Tag zu den philosophischen Brocken. Wir bringen heute quasi eine historische Aufnahme, nämlich Teil eines Mitschnitts aus einem Seminar, das in den 70er Jahren in Bielefeld gehalten worden ist, von Christian Schröder, einem Professor dort, zu Wittgensteins philosophischen Untersuchungen. Diese erste Sendung, der noch weitere Folgen werden, beschäftigt sich noch nicht direkt mit Wittgensteins Text, sondern mit Vorklärungen, Vorüberlegungen, davon speziell die Gegenüberstellung zwischen Sokrates und Wittgenstein, also die Gegenüberstellung einer Frage nach dem Wesen, nach dem Bestimmenden aller Dinge, so wie sie von den Griechen übernommen und überkommen ist, und auf der anderen Seite Wittgensteins Zerlegung und skeptische Prüfung dieses Arguments. Die Musik, die Sie dazwischen hören werden, ist auch historisch, eine argentinische Akkordeonmusik vom Quintett Perinco.
Dazu zunächst ein kleines Zitat aus dem Ihnen empfohlenen, bereits empfohlenen Aufsatz von Hermann Lübbe. Sprachspiele und Geschichten. Beides steht in Anführungszeichen und zeichnet also Richtungen. Und die Richtungen werden dann im Untertitel auch genannt: Neopositivismus und Phänomenologie im Spätstadium. Also den Sprachspielen gehört der Neopositivismus zu und den Geschichten Phänomenologie im Spätstadium. Enthalten in diesem Band Bewusstsein in Geschichten, also nicht nur in einer Geschichte verstrickt, sondern in Geschichten verstrickt. Das verweist auf Schack, einen Lehrer von Lübbe und Landsleute. Studien zur Phänomenologie der Subjektivität, Mach, Husserl, Schack, Wittgenstein. Also zu diesen Autoren sind Studien verfasst. Erschienen im Rombach Verlag Freiburg, Rombach Hochschule Paperback, 37, 72. Und zwar sagt Lübbe auf Seite 84 über den wittgensteinschen Ansatz zunächst negativ: Es ist Wittgensteins antisokratische These. Jetzt unterbricht er sich gleich, einer Klammer. These ist eigentlich ein zu starkes Wort für seine in tüftelnder Beharrlichkeit sich fortspinnenden philosophischen Untersuchungen. Also es ist Wittgensteins antisokratische These, dass diese Voraussetzung nicht zwingend ist. Muss ich die Voraussetzung nachholen. Er hat im Absatz vorher formuliert, es müsse die Voraussetzung besteht darin, es anzunehmen, es müsse dieser Identität des Wortes, wir können ja Wörter identifizieren, bleiben immer dieselben, doch auch im Bereich dessen, worüber die Sprache spricht, also semantisch gesprochen im Bereich des Bezeichnenden, der Gegenstände, die vom Wort bezeichnet werden, ein identisch sich durchhaltendes, eben dem Begriff entsprechen. Das ist also die Voraussetzung. Dass diese Voraussetzung nicht zwingend ist, ist also Wittgensteins antisokratische These. Er fordert, dass das Denken, indem es sie macht, also diese Voraussetzung macht, sich durch die Sprache verführen lässt, eine Realität zu behaupten, die es nicht gibt. Was fällt Ihnen bei dieser Formulierung natürlich sofort ein? Oder müsste Ihnen, oder sanfter formuliert, was sollte Ihnen einfallen? Dass es also Begriffe überhaupt nicht gibt. So heißt es ja im Kurztext gesprochen.
Ja, man kann eine Menge Assoziationen haben, vielleicht einmal die platonische Ideenlehre.
Ja gut, also sowas gibt es aber nicht. Plato hatte ja das Sein der Ideen als ja. eigentliche Sein.
Und behauptet. Auf der anderen Seite... Und
diese Position, diese Voraussetzung geht ja dahin, dass es Ideen nicht gibt.
Auf der anderen Seite eben beispielsweise Nominalismus.
Ja, das meinte ich.
Ja, mir erscheint der Begriff Realität hier verabsolutiert. Das heißt, die Realität für jeden Einzelnen ist die gleiche wie für den anderen. Ja. Da kann ich den Satz nicht verstehen. Und ja. das ist also eine neue, wenn man will, Metaphysik.
Ja gut. Dann, ich wollte also auf den Nominalismus heraus, denn damit fängt das ja an. Was heißt Nominalismus nämlich? Das ist also eine große geschichtliche Bewegung, die in der Scholastik beginnt, sagen wir bei Dunst Gottes, und die dann bis zu Ockham sich entfaltet. Das Wort haben wir ja auch schon protokolliert als Bezeichnung für die eine Tradition, aus der Sprachphilosophie entstanden ist, gebraucht.
Ja, ein weiteres Stichwort ist da der sogenannte Universalienstreit. Die Frage also, ob die Allgemeinheiten irgendeine Form von Realität haben und dann die Frage, welche. Auf der einen Seite kann man also in der Tradition auf Plato zurückgehen, der ihnen die Allgemeinheit, der den Allgemeinheiten eine ganz eigene Existenz in Form der Ideen zugesprochen hat. Später Aristoteles hat das etwas zurückgenommen und hat die Allgemeinheit in dem Seienden verankert, bis hin...
Aber immerhin als das Bestimmende.
Ja, und der Nominalismus, diese Streitfrage tauchte dann im Mittelalter wieder auf, behauptete nun, die Allgemeinheiten gibt es nicht für sich, sie sind nichts anderes als die Namen Nominalismus, die wir den Dingen geben.
Das heißt, das sind menschliche Gebilde, die zum Zwecke der besseren Übersicht, der besseren Möglichkeit, Wirklichkeit zu bewältigen, von uns. Das heißt, das Sein der Begriffe erschöpft sich darin Nomen. Namen. Bloß Namen. Und so klingt das ja hier.
Herr Brinkmann. Das ergibt sich dazu, dann der Realismus. Und das ist ja im Grunde das, was wir heute unterliegen, das Idealismus.
Richtig. Ganz richtig. Realismus heißt hier Begriffsrealismus. Ja. Dass also die Begriffe oder die Ideen oder die Formen oder wie man das gerade nennen will, eine eigene und vom Denken des Menschen zumindest unabhängige Realität haben. Das ist also was anderes, als was heute unter Realismus verstanden wird. Heute würde man das Idealismus nennen. Gut. So, ich darf jetzt nochmal Lübbes Formulierung so zusammengefasst bringen. Es ist Wittgensteins antisokratische These, dass die Voraussetzung, es müsse der Identität des Worts, die Identität des Begriffs und das Eigensein des Begriffs entsprechen, nicht zwingend ist. Dass also das Denken, indem es diese Voraussetzung macht, sich durch die Sprache verführen lässt, eine Realität zu behaupten, die es nicht gibt. Das klingt also so, als wolle Lübbe sagen, Wittgenstein sei ein Nominalist. Und das ist er nicht. Der nächste Satz lautet nämlich, damit bestreitet Wittgenstein keineswegs die Realität des Begriffs überhaupt. Und das bitte ich, sich zu merken, denn man kommt immer wieder ganz leicht, auch durch Formulierungen Wittgensteins verführt, und weil man weiß, der gehört also zum Neopositivismus, die ja doch nominalistisch eingestellt waren und so weiter. Man kommt immer wieder in dieses Gleis, Wittgenstein, nominalistisch misszuverstehen. Deshalb habe ich das hier ein bisschen ausgeführt, mit der Verhaftung weiß. Er versucht lediglich sichtbar zu machen, sagt Löber, dass in gewissen Fällen und Beispielen, die den Sokratischen verwandt sind, jener strenge Bezeichnungszusammenhang von Wort und Begriff offensichtlich nicht da ist. Und zwar offensichtlich nicht da ist. Man braucht bloß darauf hinzuweisen und schon sieht man es. Das heißt hier offensichtlich. Und das werden Sie dann noch erleben. Eine allgemeine philosophische Theorie von der Irrealität der Begriffe wird daraus, nämlich von Wittgenstein, keineswegs abgeleitet. Dann zitiert er aus den Philosophischen Untersuchungen seit 153 Andreas Wittgenstein: Eine Hauptursache philosophischer Krankheiten, einseitige Diät. Man nährt sein Denken mit nur einer Art von Beispiel. Sicher scheint ihm, Wittgenstein, nur, dass die Sprache nicht schlechthin in der Weise funktioniert, dass die Worte Begriffe vertreten. Oder Bedeutungen hätten, die genauso fix sind wie sie selber. Das ist also eine Stelle, in der Lüge zunächst negativ den Ansatz von Wittgensteins Sprachspieltheorie formuliert. Und dann noch eine Stelle, wo es positiver wird. Er fängt dort an mit einer Verblüffung, in der sich die ganze Tradition gehalten habe, nämlich das Denken habe sich verblüffen lassen durch die sokratische Frage, was denn zum Beispiel eine Tugend sei. Das müsse man wissen, sonst verstehe man überhaupt nichts von Tugend. Dadurch habe sich das Denken verblüffen lassen. Ich muss vorausschicken, ohne den ganzen Text lesen zu müssen. Und nun, Lübe, Wittgenstein befreit sich aus dieser Verblüffung und meint, dass man in vielen Fällen, Wittgenstein hat einen Horror vor Generalisierung, er sagt also nie, dass man schlechthin, sondern in vielen Fällen, dass man in vielen Fällen auf die Frage nach dem, was etwas sei, und das heißt zugleich auf die Frage nach dem richtigen Gebrauch gewisser Wörter, Beispiele dieses Wortgebrauchs zitieren soll. Und Beispiele meint hier nicht verschiedene Fälle, die alle dasselbe besagen, oder besser betont verschiedene Fälle, die alle dasselbe besagen, das heißt, die immer nur eine allgemeine Regel repräsentieren als Fall, nämlich die eine identische Bedeutung des Wortes, nämlich die eine identische Bedeutung des Wortes. Auf solche Beispiele ist Sokrates aus. Vielmehr zeigen die Beispiele Abschattungen, Abwandlungen, Veränderungen an, die durch Verwandtschaften, Ähnlichkeiten, nicht aber durch die definitorische Einheit einer begrifflichen Substanz miteinander verbunden sind. Wie sollte es auch anders sein? Geschichten passieren, Ereignisse finden statt, Situationen treten ein, Fälle kommen vor, man überlegt, handelt oder wartet ab, man bespricht sie und dann weiß man schon, wovon man spricht und braucht dazu nicht definierte Bedeutungen von Wörtern, die man dabei verwendet. Im Gegenteil, die Sprache könnte nicht mehr wie bisher funktionieren, wenn alle ihre Wörter, was undenkbar ist, in einem lexikalischen Sinne fixiert wären, der sie geschichts- und situationsanpassungsunfähig macht. Was undenkbar ist, ist hier also dann streng zu nehmen. Das ist gerade im logischen Positivismus durchdacht worden, ob es nicht möglich ist, alle Wörter einer Sprache wirklich zu fixieren in ihrer Bedeutung. Das heißt also, die Sprache zu einer eindeutigen Kalkülsprache zu machen. Und das ist nicht möglich. Das haben wir also wirklich ausprobiert. Darauf bezieht sich hier. Wir hätten also die Situation, dass das, was man nun bei seit Sokrates immer als die eigentliche Aufgabe der Philosophie gesehen hat, nämlich die allgemeinen Bedeutungen, die für viele einzelne Fälle oder Beispiele in diesem Sinne gemeinsam zutreffen, herauszuarbeiten und in möglichst auch Reinheit, in ihrer idealen Reinheit darzustellen. Eben sagt der Tauschung, das geht von Platon aus, oder von Sokrates, je nachdem, wie man es ansieht. Und nun, das würde also heißen, die Philosophie vollendet sich in Wesensdefinition. Und auch Aristoteles könnte man so lesen. Wenn Aristoteles zum Beispiel bei der Erklärung dessen, was er unter Wesensdefinition versteht, unter Definition des Eidos, eine Merkmalsdefinition ablehnt, Sie kennen wahrscheinlich fast alle das Beispiel von der Definition des Menschen als dem auf dem Lande lebenden, aufrechtgehenden, ungeflügelten und so weiter, das noch ein paar andere Lebewesen. Damit ist der Mensch eindeutig unterscheidbar gemacht von allen anderen Lebewesen durch die Kombination der Merkmale. Aber keines dieser Merkmale sagt aus, was der Mensch nun wesentlich ist. Also sagt etwas wie die bekannte aristotelische Definition, der Mensch sei das Zoologon, das vernünftige, das sprechende Lebewesen. Das ist eine Wesensdefinition, die andere eine bloße Merkmalsdefinition, und damit hat es die Philosophie nichts zu tun. Merkmale heißen ja bei Aristoteles das bloß Mitgehende, das bloß Beiherspielende, wie es dann Hegel einmal sehr schön übersetzt hat, auf das es also letzten Endes nicht ankommt, das auch auswechselbar ist, nicht alle, aber ob sie zum Beispiel blonde oder schwarze oder gar keine Haare auf dem Kopf haben, das ist wirklich unwesentlich für ihr Sein als Mensch. Sie sind deswegen, weil sie keine Haare haben, weniger Mensch, heißt das. Insofern geht es also gar nicht um dieses Beiherspielen. Es gibt natürlich auch wesentlichere Merkmale, aber immerhin ist Merkmal nicht das Wesen selbst. Das sind wir gewöhnt. Auch wenn Kant dann den Begriff definiert als Regel der Synthesis des Mannigfaltigen, stehen wir nämlich immer noch auf diesem Boden. Der Begriff dann nicht mehr an einen Hyperuranios Topos, an einen überhimmlischen Ort, wie Plato gesagt hat, das ist er ja schon bei Aristoteles nicht mehr. Er ist aber auch nichts an sich Seiendes, sondern durchaus eine Funktion eines menschlichen Vermögens. Aber er fungiert gegenüber dem Feld als allgemeine und identische Regel. Und daher kommt es, wenn man etwas definieren soll, und man dann anfängt, ja, Seife ist, wenn man, nicht, dass man in allen Schulen das, also eine solche Definition um die Ohren geschlagen wird. Das liegt an dieser Definition, es gilt nicht als Definition. Und genau das fordert Wittgenstein jetzt, man kann überhaupt nur definieren, indem man Beispiele bringt. Auf die Frage nach dem, was etwas sei, Das heißt zugleich, auf die Frage nach dem richtigen Gebrauch gewisser Wörter soll man Beispiele dieses Wortgebrauchs zitieren.
Ich habe nur eine Frage, wenn Sie eben das Beispiel brachten von Seife ist, wenn man, und dann würde man ja eine Tätigkeit einführen, geht das nicht dann in die Richtung dessen, was in bestimmten Wissenschaften operationale Definition heißt?
Natürlich. Also ja, nur, dass das Moment der Operationalisierbarkeit hier keine Rolle spielt.
Ja.
Aber Sie haben völlig recht. Das kommt aber ja auch aus dem Pragmatismus.
Mhm.
Ja, ich weiß nicht, ob es zu weit gibt, sagen, man könnte Aristoteles so verstehen und dann leider auslesen für Induktion gegen Merkmaldefinition. Ja? Das könnte, würde ich gerne erläutert haben. Ja, das bezieht sich auf einen Unterschied zu Plato. Ja. Man kann Aristoteles platonischer oder weniger mehr und mehr wollte ich da nicht. Ja. Das ist immer die Frage, Aristoteles hat ja nun ganz eindeutig gesagt, die Proteousia, also das erste Wesen, ist nicht das Eidos, also die Idee Platos. Also im Gegensatz zu Plato. Weil Plato ist die Proteousia, das erste Wesen, das eigentlich Seiende heißt das, die Idee. Oder das Eidos, der Idee. Bei Aristoteles dagegen nicht. Sondern Skaton. Nein, eben nicht. Eidos ist ja katholisch. Nicht das Allgemeine. Ja, und dann bleibt hier nur das
Wort. Wirklich in einem bestimmten Sein.
Ja, und das bestimmte Seiende, also in dem vielfach angesprochenen Beispiel Sokrates, Sokrates ist weiß, Sokrates ist ein Mensch, ist Sokrates die Proteousia. Für Plato nicht. Für Plato ist jeweils das, was im Prädikat steht, die Proteousia, und zwar als allgemeine Idee verstanden. Also, Sokrates ist weise, diesen Satz, dieses Urteil, interpretiert Plato als Teilhabe eines einzelnen, großen Mensch ist, eines nicht eigentlich Seienden, an der Idee der Weisheit. Nicht? Und diese Teilhabe ist vorübergehend. Nämlich nur so lange lebt, allenfalls. Nicht mal ganz. Nicht? Oder Sokrates ist ein Mensch, dann, das ist ja ein anderer Satz. Hier geht es nicht nur um eine Eigenschaft, sondern um das Wesen selbst. Interpretiert Plato als, sagte der Satz, Sokrates hat für eine Weile Teil an der unveränderlichen Idee Mensch. Sodass man von Platos Logik her den Unterschied zwischen wesentlichen Ideen und mitgängigen bei Herspielenden gar nicht machen kann. Das sind alles Ideen. Und das Einzelne, Vorübergehende, also Sokrates in diesem Fall, ist dann für Plato eine Verflechtung von Ideen, die ja nur ja instabil ist, die nur eine Weile besteht. Eine Synklopä von Ideen. Das ist der Platon, das heißt Verflechtung. Nicht? Aristoteles dreht die ganze Sache um. Und sagt, nein, das Eidos ist die zweite Usia. Die erste Usia ist Sokrates. Nicht? Das ist gegenüber Plato an diesem Punkt ein klarer Gegensatz. Nicht? Aber das Eidos bleibt, das sagte ich eben so irgendwo dazwischen, das Eidos bleibt das Wesensbestimmende. Ohne das Eidos wäre Sokrates weder Sokrates noch ein Mensch, sondern ja, wäre er gar nicht. Man kann nicht sagen, wäre Materie. Das hat keinen Sinn. Dann wäre er gar nicht. Nicht? Das Sein und Wesensbestimmende bleibt das Eidos. Und da liegt also das dem Plato nahe. Nicht? Wie kann er denn dann sagen, dass Sokrates das eigentlich Sein ist und nicht die Idee Mensch oder die Idee Weisheit? Und das jetzt, aufgrund von was jetzt die Unterscheidung möglich wird zwischen der wesentlichen Idee, dem eigentlichen Eidos, und dem, was nur bei her spielt, die Weisheit. Denn als Mensch muss ich nicht weise sein. Das kann nicht sein. Das ist also das, was später dann Akzidenz genannt wurde. Nicht das Mitgängige. So heißt das wörtlich übersetzt. Sünde Gottes. Eine das Herrn leider gar nicht machen wird. Aber wie kann er denn sagen, der Einzelne sei das eigentlich Seiende, wenn im Übrigen doch auch Aristoteles der Auffassung war, das wahrhafte Sein sei doch das Unwandelbare. Diese Auffassung lässt sich überall belegen bei Aristoteles. Und darin ist er also ganz ununterscheidbar von Plato. Verstehen Sie das Problem? Ich meine, Herr Schulze hat uns darauf gebracht, aber es ist vielleicht ganz wichtig für das, was ich jetzt im Folgenden, ich habe ja Plato mitgebracht, darüber sagen möchte. Verstehen Sie das Problem? Bei Plato ist das alles ganz konsequent. Die Grundauffassung, die dann in Frage gestellt wird, ist, Sein kann nur bedeuten, unwandelbar sein. Ewig sein. Nicht? Was ist ewig? Wenn ich alles nehme, was den Sinnen zugänglich ist, nichts. Also kann das Ewige nur an einem Hyper-Uranius-Topos, also hier ist der Himmel ja nicht als Jenseits gedacht, wie in der russischen Formulierung, die Sie zitiert haben, Uranius-Topos, oder Topos-Uranius, sondern der Himmel ist als das Äußerste der Sichtbaren gedacht, sinnlich sichtbar. Meine Sinne reichen bis zum Himmel. Den kann ich nur sehen. Wenn es aber etwas ist, was in diesem Bereich nicht sein kann, vorkommen kann, dann ist es eben etwas, was ihm am Hyper-Uranius-Topos, am überhimmlischen Ort liegt. Bitte da kein Jenseits vorstellen. Stellt sich ja dann später heraus, dieser überhimmlische Ort ist die Seele. Also, dort muss das Sein sein. Und was ist es? Die Idee. Und die Logik, die ich Ihnen eben nur ganz knapp an diesem Satz, an diesen Sätzen Sokrates ist weise oder Sokrates ist ein Mensch, vorgeführt habe, ist konsequent. Wenn ich so denke, dann muss ich sagen, das eigentlich Seiende steht im Prädikat und ist nicht das Einzelne über das im Prädikat, was ausgesagt wird. Wieso kann denn Aristoteles, der im Übrigen auf demselben Boden steht, auf derselben Überzeugung, dass das wahrhaft Seiende nur das Unwandelbare sein kann, wieso kann der denn behaupten, ja, in dem Satz Sokrates ist weise, ist aber Sokrates das wahrhaft sein. Da war ihm ein Wort mehr nicht verwandt.
Ja.
Oder waren Sie es?
Ja, das war nicht, aber.
Aber Herr Tolle, ich kann Sie vorbereiten.
Das war eigentlich eine Frage, noch nicht die Antwort darauf. Was bedeutet denn, wenn Plato auch kein Wesen haben kann, in dem Sinne wie Aristoteles, dass er einerseits Wesenseigenschaften, also das Wesentliche und andererseits das Simple der Kost unterscheidet, wie kann er dann eigentlich die Was-Frage noch in dieser Form stellen? Was bedeutet die dann? Ist die Antwort auf die Was-Frage immer nur diese Simplokä?
Richtig.
Ja.
Sicher.
Aber...
Nein, die Was-Frage in Bezug auf ein Einzelnes gestellt ist die Symploke. Die Was-Frage aber in Bezug auf eine Idee gestellt ist eine Explikation der Idee.
Gut, aber das
ist ja Was-Frage. Ich kann es fragen, was ist das? Sie antworten ein Buch. Und jetzt frage ich, was ist denn ein Buch?
Dann wird die Was-Frage immer darauf hinauslaufen, dass man die Symploke auflöst.
Richtig. In die einzelnen Ideen, die es zu ergreifen gibt.
Was ist bitte die
Symploke? Die Verflechtung der Ideen, das sagte ich eben. Ja. Das Einzelne besteht nach Plato aus einer Verflechtung von Ideen, von unendlich vielen Ideen. Ja. Alles, was ich über jemanden oder über ein Ding aussagen kann, bedeutet ja nach platonischer Logik Teilhabe an einer Idee. Ist klar, nicht?
Ja.
Ich habe Ihre Frage noch nicht ganz kapiert.
Ja, sie ist aber gelöst. Ich habe mich jetzt gefragt, also der Aristoteles, wenn man kann ja auf eine Was-Frage eine eindeutige Antwort geben, indem er also den Mensch meint, haben als Thoon, Logon, Echon definiert und dann mit dieser arbeiten kann, mit diesem Genus Proximum und der Differentia Specifica. Aber Plato, der ja auch von der Was-Frage ausgeht, für den ja in der Tradition Sokrates stehen, die Was-Frage das eigentliche Motiv ist, der kommt ja nicht zu solchen Möglichkeiten, sondern der muss also quasi das auseinandernehmen in viele, viele Einzelheiten.
Genau. Und darauf komme ich gleich zurück.
Gut.
Deshalb hat auch Plato eigentlich nirgendwo die explizite Frage gestellt nach dem Menschen schlechthin. Nicht, wenn man vielleicht zum Politikos, aber wo es auch wieder eingeschränkt ist, wenn man davon absieht. Sondern er hat immer die Frage nach, ja, wir würden sagen, Eigenschaften und Verhaltensweisen, Tugenden und so weiter des Menschen.
Die kann er aber dann zum Vorrang kommen, meine Teil.
Wohin?
Zu einem Vorrang von einzelnen Tugenden.
Ja, das ist jetzt eine Frage, die eigentlich eine Interpretation der platonischen Philosophie bedürfte. Die kann ich jetzt nicht geben. Das ist ein Vorrang der Ideen, denn es gibt ja eine Hierarchie der Ideen auch noch bei Plato, die in den Spätdialogen aufgrund der Probleme, die sich zwischen den Ideen und dem Einzelnen ergeben haben, ja ansetzen, Sophistes und Parmenides. Da können Sie das nachlesen, es gibt ja die generale Idee, da gibt es also eine Hierarchie. Aber das führt zum Beispiel Plato ein, brauchen wir auch hier. Jetzt aber zurück zu der Frage, wie kann denn Aristoteles sagen, mit Vehemenz, gegen Plato ausdrücklich, das Einzelne ist das eigentlich Seiende.